Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass man darauf schaut, Bewerbungsverfahren in Vier-Augen-Prinzip durchzuführen. Das wünsche ich mir. Ich möchte jetzt nicht Organisationen bevormunden, dass die Bewerbungsunterlagen nicht ein Foto haben sollte. Mir ist es eher mehr lieber, dass man tatsächlich das zusammen diesen Bewerbungsverfahren und, durchgeht, um zu schauen, haben wir jetzt ein bisschen ein unconscious bias? Werden wir diese Person zu einer nächsten Runde einladen aufgrund ihres Könnens und ihre Fähigkeiten, oder schauen wir auch Sachen an, die nicht relevant sind für diesen Job? Also das muss man auch in Betracht ziehen. Also ich wünsche es mir auf jeden Fall.
Willkommen zu Zeitausgleich, dem Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Was kommt? Was bleibt? Was können wir gestalten? Darüber sprechen wir. Vielseitig, kritisch, authentisch.
Hallo und herzlich willkommen zu Zeitausgleich, dem Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Georg Konjovic, ich bin CEO von Karriere.at. Und heute haben wir in der Folge ein etwas anderes Setup. Wir sind heute nicht drei Menschen im Studio, sondern zwei. Und ich freue mich sehr, dass Rita zu uns gekommen ist, Rita Isiba von Zara. Magst du kurz dich vorstellen? Was machst du?
Also ich mag mich auf jeden Fall gerne vorstellen. Danke, Georg, dass du mich eingeladen hast zum Gespräch von Zeitausgleich. Ich heiße, wie du schon erwähnt hast, Rita Isiba. Ich bin Geschäftsführerin von Zara. Das ist ein österreichisches Verein, steht für Zivil-, Courage- und Antirassismusarbeit. Und wir spezialisieren uns auf die, ja, wir sind eigentlich eine Opferschutzeinrichtung für Betroffene von Hass im Netz und auch von Rassismus. Und ja, wir machen auch sehr viel Sensibilisierungsarbeit zu diesem Thema.
Rita, super, dass du ins Studio gekommen bist. Danke dir sehr dafür. Und ihr merkt schon am Thema, warum es vielleicht sinnvoll ist, dass wir heute ein One-on-One-Setting haben. Wir wollen heute tatsächlich besprechen die Frage, wie rassistisch ist Österreich am Arbeitsplatz? Mhm. Wenn man dir die Frage stellt, gibt es in Österreich Rassismus am Arbeitsplatz? Was ist deine Antwort darauf?
Also ja, leider. Und das ist eine sehr schwierige Frage zu beantworten, weil da muss man zuerst einmal erklären, was Rassismus tatsächlich bedeutet und was Betroffene auch erfahren von Rassismus tatsächlich auch im Arbeitsplatz. Und das könnte entweder auch im Bewerbungsverfahren sein oder tatsächlich auch als Mitarbeiterin. Und das muss man tatsächlich auch runterbrechen. So, meine Gegenfrage wäre, könntest du da ein bisschen mehr spezifisch sein?
Lass uns genau das Thema jetzt einmal, die einzelnen Stufen einmal durchgehen. Mhm. Ja, Rassismus am Arbeitsplatz. Mhm. Ihr arbeitet mit, du hast selber gerade gesagt, Opferschutz. Das heißt, zu euch kommen Menschen, Männer, Frauen, die von Rassismus in der Arbeitswelt betroffen sind?
Genau, das ist richtig. Und wir bieten psychosoziale Beratungen an. Also wir unterstützen die Betroffenen, zu identifizieren, was für eine Rassismusform das ist, beziehungsweise ob es rechtswidrig war, was sie erfahren haben, und auch rechtliche Begleitung. Das heißt, wenn es tatsächlich rechtswidrig war, dieser Rassismusvorfall, dass wir die dann durch diese juristische navigieren, damit sie auch Rechenschaft ziehen können.
Und die Menschen kommen zu euch, weil sie intern beim Arbeitgeber nicht die Hilfe erfahren? Oder warum sind sie bei euch dann?
Also es könnte mehrere Gründe sein. Stell dir vor, du bist jetzt in einem Arbeitsplatz, du bist in der Minderheit vielleicht und du willst deinen Job unbedingt bewahren. Ja. Aber du denkst dir, du wirst keine Verbündete finden, die dir vielleicht glauben oder dass die Person, wo du das melden möchtest, es nicht verstehen. Und dafür ist Zara ja da. Also wir sind halt extern, wir sind da eher mehr neutral. Aber nur neutral in dem Sinne, wo wir schon darauf schauen, dass die Betroffene unsere Unterstützung auch braucht und bekommt. Also ich gebe jetzt einmal ein Beispiel. Ich finde, Beispiele sind am besten. Es gibt, ich habe schon erwähnt, es gibt verschiedene Rassismusformen. Also eines davon wäre Mikroaggressionen. Und Mikroaggressionen sind diese kleinen Sticheleien, wie zum Beispiel, ach, du sprichst ja wunderbar Deutsch. Obwohl vielleicht diese Person, die von einer Minderheitsgruppe angehört, in einer Mehrheitsgesellschaft gebürtig ist. Mhm. Also sagen wir jetzt mal gebürtiger Österreicher. Mhm. Ja. Und wenn man das jeden Tag hört, das sind diese Ministiche von Mikroaggressionen. Und es kann eigentlich dazu führen, dass diese Person sich dann unterlegen fühlt. Und das ist tatsächlich auch eine Art von Rassismus. Und da merkt man dann vielleicht in dieser Organisation, braucht man mehr Schulungen, damit man den Mitarbeiterinnen oder den Kollegen auch mitteilen können, dass was gesagt wird, auch als rassistisch empfunden werden kann. Das ist jetzt einmal ein Beispiel.
Das Beispiel wäre jetzt, um es konkret zu machen, es gibt eine Mitarbeiterin, Mitarbeiter mit einem vermeintlich ausländisch klingenden Nachnamen, Vornamen. Und die ist aber, oder er ist gebürtiger Österreicher, wird aber behandelt als hätte er Deutsch quasi als Fremdsprache gelernt.
Genau.
Also aber das ist jetzt etwas, wo ihr juristisch wahrscheinlich dann nichts tun könnt. Also würde ich mal vermuten.
Richtig.
Was macht ihr dann konkret? Es kommt zu euch jemand, der die ganze Zeit das erfährt. Was könnt ihr diesen Menschen dann bieten?
Also was wir tatsächlich anbieten, ist ein Interventionsschreiben an die Organisation zu schicken. Und wir bieten den Betroffenen das an, entweder anonym zu machen oder nicht. Meistens ist es besser, das anonym zu machen, damit die Organisation das im Radar hat, dass etwas vorgefallen ist, beziehungsweise dass es einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin gibt, die diese Erfahrungen hat. Und da bieten wir Empfehlungen an, also zum Beispiel Trainings oder Schulungen, dass man sich den Code of Conduct anschaut, also oder Supervision, dass es vielleicht auch Supervision braucht innerhalb der Organisation von Menschen, die von Mikroaggressionen betroffen sind.
Gibt es noch weitere Beispiele für diese Mikroaggressionen? Weil ich glaube, das ist schon ein spannender Fall.
Ja,
wenn,
absolut.
Wenn man hört Rassismus, denkt man vermutlich an das Offenkundige wegen Hautfarbe, Herkunft, aber diese Mikroaggressionen, gibt es da noch weitere Beispiele?
Ja, es gibt jede Menge. Also eines, das sehr relevant ist heute, ist zum Beispiel ein Statement abzugeben, wie zum Beispiel, du schaust überhaupt nicht jüdisch aus. Und das ist eigentlich eine banale Frage, weil was heißt das, jüdisch auszuschauen? Weil es ist eigentlich ein Glaube, es ist eine Religion und es ist nicht eine ethnische Zugehörigkeit. Das kann man bestreiten, aber eigentlich gibt es Leute, die diesen jüdischen Religionsbekenntnis haben, aus aller Welt, also von Afrika bis zum asiatischen Raum. Und die kann man ja nicht alle in einen Topf werfen und einen sagen, du schaust nicht jüdisch aus. Also das hat wirklich einen rassistischen Ansatz, obwohl es vielleicht nicht so gemeint wurde. Aber da merkt man diese Voreingenommenheit. Und die Voreingenommenheit ist eine Brücke zu einem rassistischen Verhalten. Ich muss auch noch dazu fügen, dass wir alle haben Rassismen. Und deswegen ist es sehr notwendig, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, dann ist es dann bewusst, was man sagt, beziehungsweise kann man auch als eine Verbündete oder Verbündeter agieren und vielleicht jemanden, der diese Frage gestellt hat, dass man da auch interveniert. Ich glaube, was du da gesagt hast, ist ein bisschen ignorant, weil letztendlich, was bedeutet das? Wie schaut tatsächlich ein Jude aus? Kannst du das sagen? Also, dass man tatsächlich das hinterfragt. Das sind halt gewisse Beispiele.
Das erste Beispiel mit diesem Satz, du sprichst aber gut Deutsch. Was empfehlt ihr denn denjenigen, denen das widerfahren ist? Wie sollten die da drauf reagieren? Gibt es da eine gute Antwort?
Also ich kann von meinen eigenen Erfahrungen gehen, weil jeder handhabt das anders. Viele Leute sind einfach resigniert, weil wenn man, ich meine, 40 Jahre alt ist und in Österreich geboren ist, dann weiß man, dass diese Frage auf einen zukommt und dann kann man das vielleicht dann auch ignorieren. Aber ich habe mittlerweile gelernt, manchmal da mit den Augenzwinkern dagegen zu wirken, wie zum Beispiel, ich sag dir, von wo ich herkomme, wenn du mir sagst, von wo du herkommst. Und manchmal sind die Leute total gestutzt, weil sie denken sich, warum fragst du mich das? Das ist doch selbstverständlich, von wo ich herkomme. Und da ist es auch gut, dass sie dann hinterfragen, vielleicht war diese Frage eine, die ich nicht stellen hätte sollen. Ja. Und weil man möchte nicht immer die Leute in eine Ecke zwängen und sagen, das war rassistisch, weil so gewinnt man keinen. Mhm. Aber man kann Leute dazu motivieren, zu hinterfragen, was sie ja, glauben.
Ist es ein Problem, dass wir den Begriff Rassismus für sehr, sehr vieles verwenden?
Oh ja.
Also zum Beispiel das Beispiel, was du als erstes gebracht hast mit du sprichst aber gut Deutsch. Mhm. Dahinter kann sich ja auch etwas verbergen, was gar nicht bösartig gemeint ist, sondern tatsächlich eine, könnte ja wirklich eine ehrliche, positive Überraschung sein, weil jemand vom Phänotyp, von der Hautfarbe, von der Erscheinung tatsächlich dachte, dass jemand nicht herkommt.
Ja.
Und wenn das dann, dass das nicht die feine Art ist und ungeschickt ist, hat noch nicht diesen Stempel Rassismus. Mhm. Und Rassismus ist ja schon nochmal, oder wie siehst du es, ist das ein härterer Stempel, die man...
Also wenn jemand dich fragt, penetrant, also wenn ich jetzt diese Frage beantworte und sage, ich bin Wienerin, von wo kommst du wirklich her?
Ah ja, ja.
Das.
Dann biegt's ab.
Dann biegt's ab, genau. Mhm. Ja. Also es gibt manche Leute, die schlucken und sagen, okay, dann sind sie halt zufrieden mit der Antwort. Aber wenn jemand nicht zufrieden ist mit der Antwort, die man gegeben hat, dann weiß man, okay, diese Person, warum sind die unzufrieden mit dieser Antwort? Ja, warum glauben sie mir nicht? Ja? Und da, wie du gesagt hast, biegt man dann ab zu ja, diese Vorurteile. Ja? Und zu deiner anderen Frage, ja, es gibt ja verschiedene Rassismusformen. Ja. Also in der Vergangenheit war Rassismus eher mehr schwarz unter indigenen Personen, die diese Erfahrungen hatten. Also es kam ja von den Amerikanischen eigentlich. Rassismus gab es schon immer, wie gesagt. Aber die Amerikaner haben daraus eine Theorie entwickelt. Und in der Vergangenheit war das schwarz und Indigenen, die davon betroffen waren, obwohl es nicht nur die zwei sind. Aber mittlerweile hat sich das auch entwickelt zu ethnische Zugehörigkeit, wie zum Beispiel Roma Sinti oder Religion aufgrund, sagen wir mal jetzt, ein Kopftuch. Oder Antisemitismus ist auch eine Form von Rassismus. Und die Arten von Rassismus, die es gibt. Es gibt den Alltagsrassismus, was ich dir jetzt beschrieben habe, wenn man jemanden fragt, konstant, von wo man herkommt. Das zum Beispiel ist eine Art von Rassismus, ein Alltagsrassismus, dass man den Alltag erlebt. Oder dann gibt es strukturellen Rassismus. Strukturellen Rassismus, gebe ich immer sehr gerne Beispiele, wie zum Beispiel einen Hautarzt oder einen Dermatologen, der in Österreich gelernt hat, wie man eine Haut diagnostiziert. In den Lehrbüchern zeigt man nicht die verschiedenen Hautfarben. Dementsprechend die meisten Dermatologen in Österreich würden sich schwer tun, eine Diagnose zu führen auf meiner Hautfarbe. Das ist struktureller Rassismus. Das heißt aber nicht, dass die Person rassistisch ist, nur weil sie es nicht können.
Das wäre dann eher in der Struktur der Lehre.
Genau, es wäre in der Struktur der Lehre, der Ausbildung, dass man Menschen exkludiert automatisch. Und das ist ja auch Rassismus. Das ist ja eine Exklusion. Das ist ja der Gegenteil von einer Inklusion, Zugehörigkeit. Und das, für mich ist das auch ein perfektes Beispiel, was der Unterschied ist von Diversität und Rassismus. Weil ich finde, Diversitätsmanagement ist super. Jeder möchte eine diverse Organisation haben. Wir können uns immer vorstellen, bunte Hände und dass sich alle umarmen und Kumbaya. Ist ja auch toll. Wirtschaftlich wissen wir auch, dass es Vorteile bringt. Aber wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt mit Diversitätsmanagement, heißt es nicht nur, Menschen aus diversen Hintergründen zu der Organisation zu bringen, sondern dass sie sich auch anerkannt fühlt. Dass sie sich wohlfühlen in der Organisation. Dass sie sich zugehörig fühlen. Und da muss man sich mit Antirassismus auseinandersetzen.
Diese strukturellen Themen, die du gerade erwähnst, zum Beispiel Lehre für den Dermatologen, die Dermatologin, oder ich denke an ein anderes Beispiel, Hautfarbe, eine Pflaster, gibt es ja auch. Ja?
Ja.
Die passen ja nur auf eine bestimmte.
Ja, Gott sei Dank haben sie das schon mittlerweile
Hautfarbe. Aber in den Regalen ist es jetzt noch nicht so, dass du da sehr viele verschiedene siehst. Basiert das auf nicht diversen Teams? Also ist es dann einfach so, dass bei Beim Schreiben der Lehrbücher und der Lehrpläne waren eben nicht genügend diverse Teams dabei. Beim Kreieren, Produktmanagement dieser Pflaster waren nur VertreterInnen einer Gruppe dabei. Ist das das Ergebnis dann von nicht diversen Teams?
Also Georg, ich finde diese Frage super, weil ich versuche immer Menschen dazu zu überzeugen, wie wichtig es in der Produktentwicklung ein diverses Team zu haben. Also wenn ich sage Produktentwicklung, das kann ja auch eine Dienstleistung sein, weil Pflaster ist ein perfektes Beispiel. Es gibt viele andere auch, zum Beispiel Make-up. Ich habe zum ersten Mal Make-up getragen mit 18, weil es davor keine gab. Ja, aber mit 18 gab es wenigstens am Internet. Und als jugendliche Frau will man ja sich schon verschönern. Ja, aber es gab halt eine Person, die sich da dafür eingesetzt hat, vielleicht sollten wir auch Make-up entwickeln für Menschen mit anderen Hauttönen. Ja, und ja, und anderes Beispiele wäre zum Beispiel, ich könnte nicht zu jedem Friseur gehen, ja, weil viele würden total abgeschrecken. Ich glaube, ich würde nicht mit deinen Haare, ich glaube, wir können mit deinen Haare nichts machen. Und das wäre auch super, wenn man das anbieten könnte in der Produktentwicklung beziehungsweise auch in der Lehre, ja. Also ich sehe schon Lehrbücher als eine Art von Produktentwicklung, darauf möchte ich hinaus.
Gibt es das eigentlich auch andersherum? Also, ich weiß nicht, ob du da Erfahrungen hast, aber wenn ich jetzt in Märkte, in Länder schaue, wo zum Beispiel die Bevölkerung überwiegend schwarz ist, tue ich mir da schwer, ein Pflaster für jemanden Weißen zu finden? Ist es da anders divers oder
Ich versuche jetzt einmal Beispiele zu finden und da tue ich mir ein bisschen schwer, weil wenn du in ein Land bist, das überwiegend homogen ist, man würde immer die Mehrheitsgesellschaft beziehungsweise die Gesellschaft, die als dominant empfunden wird, die werden immer unterbracht. Also da muss ich sagen, das wären halt Menschen, die sich als weiß identifizieren. Und auch eine weiße Person würde auch in Afrika sich zurechtkommen. Vielleicht gibt es dann halt Sachen wie nicht genug Sonnenblock, keine Ahnung. Ja. Aber auch das ist eine Ausrede, weil auch schwarze Menschen brauchen Sonnenblock, ja, zum Beispiel. Ja. Also da tue ich mir echt schwer. Ja. Aber wer immer zuhört, könnte auch in die Kommentare vielleicht auch hinzufügen, Beispiele. Ich kann jetzt von keinen denken im Moment.
Ja. Ich meine, du bist ja auch Wienerin, also deswegen, da frage ich eine Wienerin, wie es in anderen Ländern ist.
Well done.
Aber, jetzt haben wir den Titel genannt, wie rassistisch ist Österreichs Arbeitswelt. Mhm. Ist die Arbeitswelt nicht genauso rassistisch wie die Gesellschaft? Ist das eine 1:1 Abbildung? Wer im Alltag rassistisch unterwegs ist, ist es im Büro halt auch?
Ich finde es sehr interessant, dass du das sagst, weil wir haben bemerkt, die meisten Verbündeten, die wir haben, sind entweder NGOs oder in der freien Wirtschaft. Und ich denke mir, weil die sehr flexibel sind und sich auch trauen, über den Tellerrand zu schauen und zu recherchieren und auch viel mehr offener sind für Vielfalt und Diversität im Vergleich zu politischen Entscheidungsträgern. Mhm. Ja. Mhm. Und ich denke mir, viele politische Entscheiderträger und Entscheidungsträgerinnen, die haben ihre eigenen Agenden und deswegen kann ich nicht sagen, dass die Gesellschaft, die Wahrnehmung, dass die Gesellschaft überwiegend rassistisch ist, dass das unbedingt in einem Unternehmen reflektiert. Weil was wirklich hilft, und ich muss auch sagen, das ist eine Art von Antirassismus, wenn man jeden Tag mit Menschen arbeitet, die außerhalb von deinen typischen Kreisen sind, dann wird man dann immer mehr vertraut, wie diese Person tickt. Also es gibt weniger als 1% schwarze Menschen in Österreich. Die Tatsache, dass du vielleicht einen schwarzen Kollegen oder Kollegin hast, ist ein bisschen ein Privileg, weil dann kannst du tatsächlich Fragen stellen, vertraut sein mit dieser Person und dann merkst du, eigentlich unterscheidet uns fast gar nichts. Mhm. Ja. Mhm. Viele haben diese Gelegenheit nicht, einen Schwarzen oder eine schwarze Kollegin zu haben. Das ist jetzt mal nur ein Beispiel und das macht schon was aus.
Ich bin in der, oder die Kollegen, die die Folge vorbereitet haben, sind in der Recherche über eine Studie der EU gestolpert, Being Black in the EU, du wirst sie kennen, aus dem Jahr 2023. Das hat ja ein erschreckendes Ergebnis. Da kommt heraus, dass 67% der Befragten mit afrikanischer Abstammung in Österreich Diskriminierung erlebt haben. 67%. Der EU-Durchschnitt sind 26%. Also Österreich dreimal so stark betroffen. Hast du da eine Erklärung dafür? Ist es, weil es so wenige dann sind? Absolut? Oder
ja, also ich finde das, naja, wenn man überlegt, ich glaube in Ländern wie in Polen gibt es sogar weniger. Mhm. Also das kann man nicht wirklich als eine Ausrede anwenden. Meine Vermutung, und das reflektiert auch die Studie von der EU-Agentur für Grundrechte, dass zum Beispiel gab es eine Studie, dass die Menschen mit also schwarze Menschen mit akademischem Hintergrund beziehungsweise hoher Begabtheit keine Arbeit in Österreich finden. Ja, warum ist das so? Das ist wirklich eine Frage, dass man eigentlich in der Tiefe anschauen soll. Ich kann es nur erklären von der Tatsache von die Vorfälle, die bei uns gemeldet wurden oder auch von meinen persönlichen Erfahrungen, dass man nicht unbedingt gerne Menschen sehen möchte, wie zum Beispiel in der Gastronomie, die andere bedienen. Oder dass man in Front Office arbeitet. Man hätte es viel lieber, dass die Schwarzen im Back Office zum Beispiel arbeiten. Also das sind so kleine Arten und Weisen, wie man Menschen diskriminiert aufgrund ihrer Hautfarbe. Und auch dasselbe gilt auch mit Kopftücher. Kopftuchtragende, möchte ich sagen. Also ich möchte jetzt nicht von dem Thema abwenden. Aber für mich ist es einfach nur die Vermutung, dass die Organisation vielleicht Angst hat, dass man damit Kunden abschreckt.
Rassistische Kunden.
Rassistische Kunden. Na, ist so.
Weil da schließt sich ja der Kreis sozusagen. Ja. Also wenn ich aus, ich denke jetzt einfach laut, wenn ich aus rassistischen Motiven mich entscheide, zum Beispiel meinen Empfang nur mit Weißen zu besetzen, um damit dann rassistische Gäste zufriedenzustellen.
Richtig. Genau, du möchtest nicht deine Kundschaft ausgrenzen. Also du möchtest schon drauf schauen, diese Menschen, die die Gehälter zahlen, dass sie weiterhin deine Kundinnen und deine Klientinnen bleiben.
Das sind auch Beispiele, was du gerade erwähnst mit Front Office etc., was ihr auch aus eurer Arbeit bei Zara tatsächlich erlebt dann als Rückmeldung.
Genau, also entweder durch das Bewerbungsverfahren, da merkt man schon sehr offensichtlich, aber allerdings auch im Gesundheitssystem. Also
was meinst du da so?
In Österreich schreien wir sehr, dass wir unbedingt Pflegekräfte brauchen und die gibt es ja eigentlich, aber viele fühlen sich einfach nicht wohl wegen Rassismus, die sie erfahren im Gesundheitssystem. Also es sind typische Beispiele, die wir andauernd hören von Betroffenen, wie zum Beispiel die Patientinnen möchten nicht angegriffen oder behandelt werden von Dunkelhäutigen oder Menschen aus anderen Hintergründen, die als ausländisch empfunden werden. Oder aber auch umgekehrt, dass gewisse dunkelhäutige Personen oder Leute aus anderer ethnischer Zugehörigkeit nicht ordentlich behandelt werden. Mhm. Und da habe ich ja schon mal ein Beispiel erwähnt. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die Dermatologie. Und da gibt es einfach viel Verbesserungsbedarf, ehrlich gesagt.
Und wie sieht es dann, ihr begleitet ja die Betroffenen auch juristisch, wie sieht es denn von der juristischen Seite aus? Sind unsere Gesetze, ist das so, dass Menschen, die Rassismus erfahren, im Arbeitskontext gut geschützt sind? Also beispielsweise Pfleger, Pflegerin mit anderer Hautfarbe als der Patient, der Rassismus erfährt, ist der gut geschützt? Kann der dagegen vorgehen? Oder muss der es runterschlucken?
Eigentlich können sie schon dagegen Also die können sich schon mit dem Recht schützen, aber wir haben auch gelernt, diejenigen, die das tatsächlich weiterbringen und es zu einer Klage bringen, sehr oft verlieren. Und da muss man auch bedenken, warum. Ist es, weil auch im Rechtssystem, da man auch arbeiten muss an diese Unvoreingenommenheiten beziehungsweise rassistisches Denken. Also wir kriegen sehr viele Vorfälle über Polizisten, die übergriffig waren, und viele trauen sich einfach nicht. Ja, warum sollte man mir glauben? Ja, die Polizei ist ja eher mehr in eine autoritärische Position, die sieht dem Staat viel näher. Und dasselbe gilt auch im Arbeitsplatz. Ja, warum soll mir mein Vorgesetzter glauben? Ja, ich möchte mir lieber meinen Job behalten, anstatt dass ich mich aufrege. Ich schluck das runter. Das Problem allerdings ist, das führt einfach zu langfristig zu einer Kündigung. Es führt dazu, dass die Person dann sehr oft krank ist, weil wenn man oft diskriminiert wird oder gemobbt wird, das kann ein frontaler Mobbing sein, aber auch ein Mobbing, der eher mehr sanft und auf der Dauer geht, das macht einen krank auf die Dauer. Ja. Und da muss man auch sich mit Krankenständen herumschlagen, und das kann ja auch auf der Dauer teuer sein für das Unternehmen. Also da muss man wirklich es von allen Seiten betrachten.
Ich würde gerne, du hast das Thema vorhin angesprochen, Bewerbungen einmal darauf eingehen. Mhm. Da gibt es ja auch erschreckendes Studien- und Forschungsmaterial. Die JKU hat einmal erhoben, wie es denn aussieht mit dem Einladen zum Vorstellungsgespräch mit verschiedenen Namen. Mhm. Wenn du den Test kennst, der ist schon etwas länger her, 2016 war das, da hat sich eine erfundene Sandra Bauer beworben bei Unternehmen, und gleichzeitig hat sich beworben eine ebenfalls erfundene Meryem Öztürk. Offenkundig unterschiedliche Namen. Die Namen haben unterschiedliche Herkunft, aber sie sagen ja nichts aus über die Person. Hatten wir ja ganz vorne. Und die Ergebnisse damals 2016, das ist ein bisschen her, aber vermutlich wäre es jetzt nicht anders, waren erschreckend. Also die Sandra Bauer wurde 19% eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch. Mhm. Und bei gleicher Qualifikation, also quasi dem gleichen Lebenslauf, dem gleichen CV, wurde die Meryem Öztürk nur mit 14% eingeladen. Und als die erfundene Öztürk ein Bewerbungsfoto mit Kopftuch beigefügt hat, waren es nur noch 4%. Also haben wir die deutschsprachig klingende Sandra Bauer hat viel mehr Einladungen als die türkischsprachige, und am schlechtesten Schnitt ab die türkischsprachige oder türkischstämmige Name mit Foto, Kopftuch.
Ja.
Ist das, sagst du jetzt, ja, das ist ein Einzelfall?
Es ist kein Einzelfall. Das ist typisch, das ist eine Tatsache. Und deswegen haben wir noch sehr viel zu tun, weil es geht hier nicht nur um Unternehmen, es geht tatsächlich auch um die Gesellschaft, die sich denkt, ich möchte nicht diese Person einstellen, weil die vermeintlich Musliminnen sind oder vielleicht sind sie schwierig, weil sie einen Kopftuch tragen. Man wird ja auch sehr viel beeinflusst von der Literatur, von den Medien. Und wenn man sich noch nie vielleicht in seinen Kreisen mit jemandem unterhalten hat, mit dieser Erfahrung, dann hat man dann die Tendenz, unvoreingenommen zu sein. Und das grenzt Menschen aus. Und wenn ich andauernd höre, wir haben einen Fachkräftemangel, dann kriege ich immer so einen dicken Hals, weil ich denke mir, die Fachkräfte haben wir, die werden einfach nur ausgeschlossen. Ja. Und das führt wieder zurück zu die Studien, die du erwähnt hast, von wie kann das sein, dass in Österreich oder in Deutschland, dass es so viele Schwarze gibt, die sich hier nicht wohlfühlen, oder wie kann es sein, dass man Menschen aufgrund ihrer Nachnamen exkludiert und nicht in dem Bewerbungsverfahren einbindet, und das ist wirklich viel zu Unvoreingenommenheit, und dass man auch nicht genug Teilhabe und Repräsentation hat in der Gesellschaft.
Diese Erhebungen zu dieser Einladungsrate mit den Namen gibt es ja auch aus dem Immobilienbereich. Bewerbungen für Mietwohnungen, da gibt es ähnliche Studien, die auch feststellen, deutschsprachig klingende Nachnamen werden häufiger eingeladen zur Wohnungsbesichtigung etc. Jetzt im Arbeitskontext, was sollten Unternehmen tun, um das zu verhindern? Was ist eine Lösung dafür?
Ja.
Wie kann ich als Unternehmen, das total angewiesen ist auf hochqualifizierte, motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie kann ich ausschließen, dass ich schon im Filter vorne zu viele aus rassistischen, entweder zufällig rassistischen oder absichtlichen Motiven aussortiere. Was mache ich als Unternehmen?
Also ich finde es sehr wichtig, dass man sich überlegt, eine diversitätsbeauftragte Person einzustellen, weil diese eine beauftragte Person kann sich dann ausschließlich zu diesem Thema auseinandersetzen und andere dazu einschulen. Und das inkludiert auch die Person, die zuständig ist für das Einstellen und für die Rekrutierung. Weil ich bin da immer nervös, wenn die Personalabteilung oder People of Culture oder wer immer zuständig ist für das Personal, dass die automatisch zuständig sind für Diversität und Inklusion. Mhm. Ich finde, es sollte tatsächlich jemand sein in einer Führungsposition, weil wenn es jemand in einer Führungsposition, dann sickert das dann runter. Mhm. Und was die eigentlich auch tun können, abgesehen von der Diversitätsbeauftragte einstellen oder Beauftragte einstellen, ist auch Schulungen durchzuführen, wie man unvoreingenommen ein Bewerbungsverfahren, also diskriminierungsfrei ein Bewerbungsverfahren durchführen kann. Und das kann man so machen, indem man nicht verlangt nach Fotos, indem man nicht unbedingt verlangt nach, von wo kommt diese Person her oder vielleicht sogar Namen, obwohl ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute das etwas schwierig finden, dass man keinen Namen hinzufügt, aber das kann man tatsächlich machen in der ersten Runde und dann in der zweiten Runde kann man ja nach den Namen fragen und dann kann man ja die Person dann recherchieren. Weil sehr oft höre ich dann, na, ich möchte schon die Person recherchieren, ich möchte schon wissen, wer zu uns kommt.
Genau. Bist du für anonymisierte Bewerbungen?
Ich bin auf jeden Fall für anonymisierte Bewerbungen, aber in der ersten Runde.
Ja, ja.
Weil es macht keinen Sinn, dass es durchgehend
klar, ja, klar.
ist. Genau.
Ja, ja. Ich finde, ich fordere das auch gerne. Ich fordere das auch. Ich habe das erst letztens letztes Jahr bei einer Veranstaltung gefordert. Ich verstehe das überhaupt nicht, warum wir im deutschsprachigen Raum immer noch Fotos herumschicken. Also das ist ja immer noch Standard. Wobei ich merke, dass das die Bewerbenden selber tun wollen. Es gibt ja keinen Zwang, ein Foto zu schicken, aber es tun einfach alle. Also bei uns kommen 99%, vielleicht sind es nur 95%, aber auf jeden Fall der erdrückende, größte Anteil kommt mit Foto hier an. Mhm. In den USA ist das ein Grund, die Bewerbung zu rejecten. Ja. Also wenn du in den USA ein Foto schickst, dann wird die gar nicht weiterverfolgt und musst anonym dich bewerben, quasi ohne Foto. Warum ist das bei uns nicht? Warum wollen auch Menschen ihr Foto schicken?
Die Leute wollen nicht unbedingt ihre Fotos schicken, sondern so ist es nun mal. Es wird uns so gezeigt. Man empfiehlt es auch, damit man den Leuten schon eine Idee gibt, mit wen man potenziell dann auch zusammenarbeiten wird. Und man hat dann auch vielleicht Angst, dass man ein Foto nicht hinzufügt, dass man automatisch dann auch benachteiligt wird, was eigentlich auch manchmal die Tatsache ist. Ja. Also wenn die Organisation tatsächlich auch angibt, Foto nicht notwendig, dann ist es eine andere Sache. Aber wenn man schreibt, bitte schickt die Bewerbungsunterlagen, dann geht man davon aus, dass es dieses Standard im deutschsprachigen Raum, dass man die Foto auch noch dazu hinzufügt. Also das.
Ich sehe immer Bewerbende bei uns, die vorher in Großbritannien oder in den USA eine Station hatten, bewerben sich immer ohne Foto.
Ja, es ist rechtswidrig dort.
Genau, und das zieht sich dann aber durchs Leben durch.
Also genau.
Bei Rückkehr nach Österreich nimmt man dann nicht diesen alten Habitus aus und lässt das Foto weg.
Genau. Aber bei uns ist es nicht rechtswidrig. Mhm.
Wünschst du dir da eine klare Gesetzesregel, die einfach sagt?
Ja, ich wünsche mir vieles. Ja, ja. Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass man drauf schaut, Bewerbungsverfahren in ein Vier-Augen-Prinzip durchzuführen. Das wünsche ich mir. Ich möchte jetzt nicht Organisationen bevormunden, dass die Bewerbungsunterlagen nicht ein Foto haben sollte. Mir ist es eher mehr lieber, dass man tatsächlich das zusammen diesen Bewerbungsverfahren und durchgeht, um zu schauen, haben wir jetzt ein bisschen ein unconscious bias? Werden wir diese Person zu einer nächsten Runde einladen aufgrund ihres Könnens und ihre Fähigkeiten oder schauen wir auch Sachen an, die nicht relevant sind für diesen Job? Also das muss man auch in Betracht ziehen. Also ich wünsche es mir auf jeden Fall.
Damit aber dein Vier-Augen-Prinzip funktioniert, bräuchten die Beteiligten ein gutes Training?
Genau.
Oder sie sind von Natur aus sehr offen oder sie brauchen ein gutes Training und es funktioniert ja nur dann, wenn nicht zwei Menschen mit Vorurteilen da dann Vier-Augen-Prinzip ausleben, oder?
Also deswegen bin ich ein großer Feind von diversitätsbeauftragenden Personen, weil die sind dann nicht nur zuständig für das Bewerbungsverfahren, sondern sie können auch unterstützen bei der Produktentwicklung, die können auch unterstützen mit Marketingkampagnen. Wie wirkt man von außen? Weil sehr oft sieht man eine Werbung von braunen Menschen oder bunten Menschen, aber dann, wenn man in die Organisation reinschaut, dann ist es recht homogen. Ich habe auch gelernt, es gibt auch gewisse Organisationen bzw. Industrien, die eher mehr rassistische Tendenzen haben als andere. Und das sind meistens Organisationen, die sehr, ja, eher mehr eine homogene Belegschaft haben.
Also aber welche Industrien sind das?
Zum Beispiel die Tech-Industrie hat auch eine Tendenz, weniger Diversität zu haben. Es gibt ganz große Tech-Firmen, die dagegen entgegenwirken und zufälligerweise sind sie auch immens erfolgreich. Aber es gibt auch eine Studie, die vor 2 Jahren gemacht wurde von einer Tech-Plattform, die mir jetzt entgangen ist, wie die heißen, eine Tech-Job Plattform. DICE, glaube ich, heißen sie. Und die haben über 2800 Menschen befragt, die in Tech-Firmen arbeiten, und über 60% haben gesagt, die fühlen sich nicht wohl in der Organisation und die haben schon oft irgendeinen rassistischen Vorfall gehabt, von entweder andauernd Witze, die auf ihren Aussehen oder ihre Herkunft sind, beziehungsweise ausgeschlossen zu werden von gewissen Tätigkeiten oder Sprache. Sprache ist auch eine Art und Weise, einen zu exkludieren. Das Gesundheitssystem ist leider auch sehr, obwohl es nicht homogen ist, ist es trotzdem auch sehr befallen mit Rassismen. Und das Dritte ist tatsächlich auch die Gastronomie.
Die beiden, muss ich sagen, überraschen mich gerade, weil in beiden nehme ich jetzt als Kunde große Heterogenität in den Belegschaften wahr.
Ja.
Aber das hat nichts dann, die Menge Heterogenität oder der Level an Heterogenität hat nicht unbedingt, höre ich bei dir raus, was mit rassistischen Vorfällen zu tun.
Genau, ich finde das. Okay, ich finde es interessant, dass du das sagst, weil wenn ich sage Rassismus heißt, wie gesagt, nicht schwarz und weiß. Es gibt auch Rassismen unter, also aufgrund ethnischer Zugehörigkeit, wenn man jetzt mal denkt.
Innerhalb dieser Gruppen dann.
Genau, also wenn man jetzt denkt, zum Beispiel in Afrika gab es sehr viele tödliche Konflikte von zwei verschiedenen Ethnien, obwohl die in einem Land waren. Man kann auch zurückdenken an das ehemalige Jugoslawien. Ja. Und auch da gibt es auch Arten von Rassismen. Also es ist nicht immer schwarz und weiß und das heißt auch nicht nur, wenn eine Organisation homogen ist und wegen der Minderheitszahl von einer Organisation, sondern dass auch bunte Organisationen auch Rassismusvorfälle haben. Also es geht wirklich darum, dass man jemanden in der Organisation hat zur Aufklärung und dass es auch Zara gibt, wo die Betroffenen sich dann auch wenden können, um zu identifizieren, war das rassistisch? Und wir haben auch bemerkt, dass wir jetzt mehr und mehr auch slawische Vorfälle haben, ja, aufgrund des ukrainische und Russland-Krieg, werden auch viele Menschen mit russischen Wurzeln, werden die auch sehr benachteiligt und die fragen uns tatsächlich, heißt das, weil ich bin nicht schwarz, aber ich glaube, das war rassistisch, ja. Und sehr oft, ich glaube, das ist auch, wenn man an das Wort Rasse denkt, dass das ein bisschen, was ich auf Englisch sage, misleading ist. Ja.
Wir sehen das ja bei vielen Unternehmen, die auch aus dieser Motivation heraus Teams dann nicht bunt bilden. Ich meine jetzt nicht die Hautfarbe, sondern generell die Ethnie oder Herkunft. Gibt es ja ganz oft, ne, wenn in einer Abteilung sind dann nur Mitarbeitende mit Herkunft A und in der anderen Abteilung nur B.
Richtig.
Damit da keine Konflikte entstehen.
Ja, das ist schrecklich.
Aber das ist ja genau die Vermeidung dann, der Versuch der Vermeidung von rassistischen Konflikten in den Unternehmen.
Ja, und das ist auch zum Beispiel den Dreck unter den Teppich zu kehren, anstatt dass man es angeht und eine Art von Mediation führt, wo sich die Menschen zusammentun und mal schauen, wir haben eine Mission in dieser Organisation, wir haben eine Mission, wir gehen das gemeinsam an. Und das können wir nur tun, indem wir anpacken und nicht daran denken, dass diese Person von dort kommt und diese von da. Also ich finde es immer ganz wichtig, dass besonders die Personen, die in einer führenden Funktion sind und diese Mission auch steuern, dass sie das auch andauernd in der Organisation propagieren, dass es eine diskriminierungsfreie Organisation sein sollen. Weil wenn man das schafft, dann funktioniert das wirklich. Ich muss auch sagen, Diversität bringt Konflikt. Es ist so. Ja? Wenn man auch zurückdenkt an, wer immer Geschwister hat, jedes Geschwisterteil ist anders und man hat einen Streit, weil jeder halt anders ist, aber trotzdem kommt man von einer Familie. Das ist genauso auch mit uns Menschen. Ja? Wir haben alle unsere, ich sage jetzt einmal Cousins und Cousinen, und wenn wir zusammenkommen, haben wir unsere andere Weltanschauung oder Glauben oder Traditionen, und am Anfang kann das clashen, aber wenn man dann hinterfragt, aber warum denkt sie so oder warum macht sie das, dann kann man die Person dann besser verstehen und dann eher mehr Brücken bauen, anstatt Differenzen zu identifizieren.
Bei unserem Podcast Zeitausgleich hören viele Entscheiderinnen und Entscheider aus Personalabteilungen, aber auch Geschäftsführungen zu. Du hast gerade gesagt, du empfiehlst den Unternehmen, einen Diversitätsbeauftragten zu installieren, in Anführungszeichen. Und dein konkreter Rat ist aber, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht ins HR, nicht ins Personal, sondern das ist quasi eine Stabsstelle.
Genau.
Beim Vorstand, Geschäftsführer.
Richtig,
oder?
Genau. Also wenn das nicht funktioniert, es hilft auch, wenn man externe BeraterInnen reinholt. Es gibt mittlerweile genug Organisationen, die nur das machen. Und ich finde es sogar noch besser, weil in diesem Sinne bleibt man immer im aktuellsten Stand. Aber wenn man es sich leisten kann, dann wäre es schon super, dass man jemanden in-house hat, die sich nur zu diesem Thema auseinandersetzt und in jeder Abteilung auch mitspricht.
Diese EU-Studie hatten wir vorher, Being Black in the European Union. Und du hast es auch schon gerade noch einmal erwähnt, es ist ja nicht nur Österreich, das schlechter als der Durchschnitt abschneidet, sondern auch Deutschland.
Ja.
Du bist, glaube ich, jemand, der viel sich umschaut, auch außerhalb des Landes und die Augen und Ohren offen hat. Also ist das Thema bei uns in Österreich und im deutschsprachigen Raum ein größeres als, ich schaue jetzt mal nach Frankreich, nach UK, Spanien, Portugal?
Nein, ist es nicht. Ich muss wirklich gestehen, mit dieser Studie, die ist wirklich gut, weil es dieses Thema aufgreift. Aber man muss immer darauf aufpassen, dass man nicht zu viel da missinterpretiert, weil das Erste, was ich mir gedacht habe, ist, okay, wow, aber wie kann es sein, dass es in Polen wenige rassistische Vorfälle gibt? Ich kann mir gut vorstellen, dass eine Person, weil es gibt viel weniger schwarze Menschen in Polen als in Österreich. Und dann habe ich mir gedacht, was ist der Vergleich mit Großbritannien, Belgien oder Frankreich? Da gibt es viel mehr schwarze Personen, die sich über Generationen sich schon in das Land integriert haben. In Österreich und Deutschland ist es recht neu. Ich muss sagen, schwarze Menschen gibt es hier, die sich eingebürgert haben, beziehungsweise die schon lange hier leben und arbeiten, erst seit vielleicht die 50er Jahre. Leute werden mir sagen, es gab Leute, die schon viel früher gekommen sind nach Österreich oder Deutschland, aber das waren wahrscheinlich eher mehr Händler, die gekommen sind und dann gegangen sind. Also ich glaube einfach, als Neuösterreicher, das ist auch ein Begriff, das ich vor kurzem aufgegriffen habe, oder als Neudeutscher, dass man sich noch damit noch auseinandersetzen muss, dass es mittlerweile das Deutschsein oder Österreichsein, es ist nicht mehr dieses einheitliche Bild. Man kann auch Österreicher sein und ausschauen wie David Alaba oder wie ich.
Ihr habt bei Zara viel zu tun mit Menschen, die Rassismus erfahren haben. Gibt es Tipps, die du unseren Hörerinnen und Hörern an Hand geben kannst, wenn sie selber die Erfahrung rassistischer Vorfälle im Arbeitsleben machen? Was kann man tun, bevor man noch zu euch kommt? Gibt es eine ein Hinweis, eine Toolbox, wo du sagst, mach diese zwei, drei Dinge und...
Du meinst jetzt als Betroffene oder als Betroffene? Ja, als Betroffene würde ich, also man wird sich hoffen, dass in jeder Organisation holst du dir eine Vertrauensperson. Mhm. Eine Vertrauensperson, die eigentlich auch sehr viel Einfluss hat. Mhm. Und diese Person einfach mitzuteilen, ich habe das erfahren, was denkst du? Und dann durch diese Frage weißt du, ob diese Person dich unterstützen kann oder nicht. Mhm. Ich würde mir auch denken, wenn es einen Diversitätsbeauftragten gibt, ich propagiere das andauernd, dass diese Person auch eine Begleitung ist für eine Beschwerde. Mhm. Und als drittes würde ich auch daran arbeiten, schlagfertig zu sein. Also ich habe auch bemerkt, das hilft immens, wenn man Leuten kontert, aber ohne, dass es aggressiv wirkt. Und ich habe jetzt schon ein Beispiel mal gegeben, wie zum Beispiel, wenn man jetzt fragt, von wo kommst du ursprünglich her, und dass man auch so kontern kann. Das wären jetzt die drei
Und am Beispiele. Ende, wenn man nicht weiter weiß, kann man zu Zara kommen und sich Hilfe bei euch holen.
Worst case Szenario, Zara ist für dich da.
Und ihr seid auch, ich habe es richtig verstanden, auch für Unternehmen da, die Coaching-Hilfestellungen brauchen?
Genau, also wir unterstützen Unternehmen, um das Code of Conduct zu erstellen oder Richtlinien einzubringen, die auch Antidiskriminierungsmaßnahmen einbringen können und umgesetzt werden. Und wir unterstützen auch mit Handbüchern, wenn die notwendig sind, um den Mitarbeiterinnen auch zu diesem Thema zu schulen. Und wir bieten auch Training an für Führungskräfte, aber auch für Mitarbeitenden.
Jetzt leistet ihr einen wertvollen Beitrag zur Gesellschaft und Arbeitswelt in Österreich, aber ihr seid keine staatliche Stelle, ihr seid ein NGO.
Richtig.
Wie finanziert ihr euch?
Also wir finanzieren uns durch staatliche Förderungen, durch Unternehmenskooperationen, durch großzügige Spenden, wie dank euch, Karriere.at, herzlichen Dank noch einmal. Und aber auch Individuen, die daran glauben, was wir tun.
Eine, glaube ich, sehr, sehr wichtige Aufgabe, die ihr da wahrnehmt, um Österreich und nicht nur unsere Arbeitswelt. Ich glaube, das Thema ist ja, kannst du nicht isolieren auf Arbeitswelt, sondern am Ende sind wir alle Menschen 24 Stunden lang, und das, was wir im Privaten, wie wir uns benehmen, tragen wir ins Büro auch zu großen Teilen und andersherum. Genau. Deswegen, also ich finde es ganz grandios, dass es euch gibt, dass ihr da euch so stark engagiert, das Land ein bisschen besser zu machen. Ich höre raus, es ist noch way to go, wie man im Englischen sagen würde. Da ist noch ein Stückchen vor uns. Wir bei Karriere.at, wir propagieren auch immer sehr stark die anonyme Bewerbung. Ich persönlich sehe, muss ich sagen, gar keinen Mehrwert in einem Foto. Es ist 20 Jahre vorher aufgenommen. Die wenigsten zeigen den Menschen, wie er wirklich ist. Es ist am Ende kein Einstellungskriterium. Es ist kein Einladungskriterium zu einem Gespräch. Wir können auch nur alle Unternehmen auffordern, sich auch von weiteren Daten, wie zum Beispiel auch der Name, der ist auch nur in der ersten Runde nicht wirklich behilflich. Du hast selber angesprochen, ab der zweiten, dritten Runde will man vielleicht mehr wissen über die Person. Bei der Entscheidung für oder gegen eine Einladung sollte der CV, der Lebenslauf, das ausschlaggebende Kriterium sein.
Richtig.
Wir wissen aus unserer Arbeit mit vielen Unternehmen in Österreich, dass das Thema Rassismus, Integration, Diversität absolut auf der Tagesordnung steht, zumindest in den Geschäftsführungen und Personalabteilungen, weil, und Rita, du hast es ja auch angesprochen, Thema Fachkräftemangel, wir können es uns als Gesellschaft nicht leisten, auf Menschen, die qualifiziert sind, zu verzichten. Wir haben dazu unsere Redaktion ein White Paper produziert, das sich an Arbeitgeber richtet, die sich verbessern wollen, die mehr wissen wollen über das Thema diskriminierungsfreie Bewerbungsverfahren. Und dieses White Paper haben wir veröffentlicht unter der URL karriere.at/gegen-rassismus. Wir hatten jetzt 50 Minuten schon Talk. Ich danke dir sehr für den Besuch. Gibt es etwas, wo du sagen würdest, wenn du einen Wunsch frei hättest oder einen Appell an Österreichs Arbeitswelt, an die Arbeitgeber, gibt es da etwas, was du sagst, das ist dein Credo?
Mein Credo ist auf jeden Fall darauf zu schauen, auch in der Führungsebene genug Repräsentationen haben von der Gesellschaft, in der wir leben.
Vielen Dank, Rita, für deinen Besuch, für
Danke,
diesen tollen
Georg.
Schlusssatz. Euch weiterhin viel, viel Erfolg bei eurer Arbeit. Ist ein komischer Wunsch, aber man wünscht sich ein bisschen, dass sie vielleicht über die Zeit nicht mehr so notwendig ist.
Also ich wünsche mir, dass es Zara nicht mehr braucht. Ja, also es ist tatsächlich ein Wunsch von mir, aber ich glaube, das wird noch eine Weile dauern.
Und so lange engagiert ihr euch. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch, Rita.
Danke.
Es hat großen Spaß gemacht. Euch vielen Dank fürs Einschalten bei Zeitausgleich, dem Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Danke, ciao.
Das war Zeitausgleich, der Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Danke für deine Zeit. Wir hören uns wieder.